Also die Hauptbotschaft ist auf jeden Fall, dass Rhetorik erlernbar ist.
Für jeden erlernen.
Solange die Aufregung nicht in völlige Nervosität ausschlägt, ist Aufregung immer gut. Weil wenn ich nicht aufgeregt wäre, wäre es mir nicht wichtig.
Darf ich da auch wirklich ehrlich sein, wenn ich sage, wie ist denn das jetzt mit dem Gehalt und Urlaub? Und darf ich das alles beim ersten Vorstellungsgespräch schon bringen?
Sei selbstbewusst.
Willkommen zu HR Talk bei Volker Michels, dem Podcast über Menschen, Karrieren und Zukunft. Mein Name ist Volker Michels, ich bin Personalberater und begleite Menschen bei ihrer beruflichen Entwicklung. Heute geht es um das Thema Kommunikation. Auf den ersten Blick völlig selbstverständlich, doch in der Praxis sehr oft der große Unterschied. Führung bedeutet nicht nur Entscheidungen zu treffen, sondern auch Menschen mitzunehmen, zu überzeugen und zu begeistern. Rhetorik ist dafür das wichtigste Handwerk. Aber wie gelingt es, Worte so einzusetzen, dass sie wirklich Wirkung erzielen? Dazu habe ich heute einen Experten eingeladen, Marvin Schöttinger. Marvin ist Rhetoriktrainer, unterstützt Führungskräfte, Teams und Unternehmen dabei, überzeugender zu kommunizieren. Marvin, schön, dass du hier bist. Ich freue mich auf den heutigen Podcast. Meine erste Frage: Rhetorik ist mein Handwerk, sagst du. Kannst du uns das erklären und wie kam es dazu, dass du gerade dieses Thema für dich gewählt hast?
Ja, also Rhetorik ist mein Handwerk, ist so ein bisschen ja ein ausgesuchter Leitspruch irgendwo, weil ich irgendwann festgestellt habe, dass Rhetorik sehr viel mit Handwerk zu tun hat. Es ist irgendwo Technik, Präzision, auch ein gewisses Maß an Kreativität und vor allem, man kann es erlernen. Es ist keine Hochkunst, für die man wahnsinnig viel Talent braucht, sondern es ist etwas, was jeder für sich relativ simpel erlernen kann.
Du sagst ja, in Bezug auf Führung ist das ein sehr großes Thema. Ja. Wie findest du da die Brücke? Warum ist es gerade für Führungskräfte so wichtig?
Ja, weil Führungskräfte, es ist nun mal so, Unternehmen bestehen ja aus Menschen. Und Menschen folgen keinen Positionen, sondern Persönlichkeiten. Und eine Persönlichkeit bildet sich ja dann, wenn ich diese auch irgendwo gut kommunizieren kann. Und deswegen ist es gerade für Führungskräfte wahnsinnig wichtig, auch richtig kommunizieren zu lernen.
Du bietest ja solche Seminare, du bist Coach, ja. Bietest solche Seminare an, wie man Rhetorik erlernen kann, verbessern kann. Wie läuft das ab? Wer sind deine Kunden? Wie melden die sich bei dir? Wie kommt sowas zustande? Was sind die Themen? Wie gehst du das an?
Ganz unterschiedlich. Also vom Autohaus bis hin zum ITler oder irgendwelche Vertriebe oder also wirklich ganz, ganz unterschiedlich, bunt gemischt. Man muss dazu sagen, meistens die sich damit eben unwohl fühlen. Also diese klassischen Vertriebe, also Menschen, die gut mit Menschen können, das ist dann eher das Seltene der Fall. Meistens sind es, wie gesagt, die in der Beratung tätig sind, die dann gerne vor ihrem PC sitzen und ihre technischen Dinge am liebsten machen, allerdings halt auch raus müssen zum Kunden und wirklich ihr Fachwissen präsentieren müssen, schwierige Produkte erklären können müssen und letztendlich auch irgendwo verkaufen müssen. Das sind so die Hauptkundschaft und
Wie gehst du das dann an? Also Unternehmen buchen dann ein Seminar bei dir für Mitarbeiter aus ihrem Unternehmen. Wie groß sind da die Gruppen und wie lange geht so ein Seminar? Was passiert da?
Das ist sehr unterschiedlich. Also normalerweise mache ich erstmal eine Bedarfsanalyse. Also ich setze mich mit den Kunden erstmal hin und schaue mal nach, was brauchen die eigentlich? Mhm. Wo liegt denn der Bedarf wirklich? Und dann ist es sehr unterschiedlich, wie groß die Gruppen sind. Eine Gruppengröße von so 8 bis 12 Mitarbeitern ist perfekt. Mhm. Es geht auch mit 6 Mitarbeitern. Es geht auch mal mit 15. Mehr würde ich tatsächlich nicht machen. Ich halte persönlich wenig von so Großveranstaltungen, weil der Mehrwert für die einzelnen Personen einfach zu gering ist. Ja, man muss schon wirklich mit den einzelnen Leuten zusammenarbeiten können, eng zusammenarbeiten können, weil jeder auch so ein bisschen seine eigenen Baustellen irgendwo hat, aber auch seine eigenen Stärken. Ich will auch niemanden irgendwie auf links drehen und groß verändern, weil jeder bringt auch Dinge mit, die er wirklich gut kann. Und die sollte man dann auch nutzen. Und dann wird eben besprochen erstmal, wo wollen wir eigentlich hin, was ist das Ziel des Ganzen, und dahin gehen wir dann gearbeitet. Also das können dann Tagesseminar sein, das können aber auch Workshops sein, die einmal die Woche stattfinden, einmal im Monat, quartalsweise, mal zwei,
entsteht drei aus dem Bedarf wahrscheinlich, ne?
Genau, das kommt dann ganz drauf an, auch wie der Kunde zeitlich gebunden ist. Ja, man hat ja auch gewisse Opportunitätskosten. Mhm. Man kann ja nicht immer sagen, ja, ich packe jetzt mal den ganzen Vertrieb, das ganze Consulting zusammen da ein Seminar und schließe den Laden für drei Tage.
Was sind so die Hauptmotivation oder was sind so die Hauptgründe, dass Unternehmen das Seminar bei dir buchen? Was sind so die Themen, die Bedarfe?
Ich würde sagen, ohne dass die Unternehmen das meist zugeben wollen, ja, das macht immer so ein bisschen einen Unterschied, aber insgeheim ist es meistens so ein bisschen der Verkaufserfolg letztendlich. Mhm. Es geht ja auch bei Führungskräften darum, sich verkaufen zu können. Ja, ob das jetzt eigene Entscheidungen sind oder Entscheidungen, die von einer höheren Führungsebene durchgereicht werden. Ich muss die irgendwie verkaufen können letztendlich. Und verkaufen ist halt ein Wort, das wird nicht so gern benutzt. Ne? Das verstehe ich auch, weil es auch immer was mit Druck zu tun hat und mit, ich will jemandem etwas aufzwingen, was tatsächlich nicht der Wahrheit entsprechen sollte. Und das ist meistens eigentlich so ein bisschen die insgeheime Motivation, dass Mitarbeiter lernen, besser zu verkaufen, auch eben in Präsentationen.
Wenn jetzt die Führungskräfte oder auch angehenden Führungskräfte bei dir am Seminar sind, du startest, sind die dann immer motiviert oder wurden die auch manchmal, ich sag's jetzt mal, halt angemeldet und geschickt und jetzt sitzen die da?
Ja, also es ist unterschiedlich.
Ja.
Teilweise höchst motiviert. Es ist immer jemand dabei, immer, der geschickt wurde oder dann wurde jemand krank und man wurde da so, jetzt ist der Platz schon irgendwie bezahlt oder noch offen oder jetzt schieben wir dich da rein. Manche sind auch unmotiviert, das ist immer der Fall, das kann man nicht ausschließen. Was alle gemeinsam haben auf jeden Fall, ist, dass sie aufgeregt sind.
Okay.
Grundsätzlich.
Wie startest du? Wie kann man sich das vorstellen? Die sind jetzt die 12 Teilnehmer. Sitzen jetzt in der Gruppe. Aber wo ist die Location? Ist das einfach nur ein Seminarraum? Ist das immer oder ist das selbst schon ein Highlight, wo du das machst? Oder?
Da bin ich relativ offen. Ja, Inhouse-Seminare sind meistens vor Ort bei einem Unternehmen, weil jedes Unternehmen ja irgendwo einen Konferenzraum hat oder einen Meetingraum oder irgendwas in der Richtung. Es ist immer am kostengünstigsten letztendlich für die Unternehmen. Ja. Deswegen
machen
die
das so
dabei. Und wie starte ich? Jetzt ohne zu viel zu verraten, aber meistens starte ich direkt mit Umsetzung. Das ist für mich das Allerwichtigste.
Mach mal ein praktisches Beispiel. Wenn ich jetzt bei dir drin sitze und wann geht's los? Um 9 Uhr? Ja, okay.
Sitz tatsächlich, drin, ja.
Hab gerade mein Handy weggelegt. Letzte Mail noch schnell. Ja, Handy liegt hier. Wie ist das dann?
Also meistens fange ich an tatsächlich mit einer kurzen Vorstellungsrunde.
Okay.
Das ist die einfachste Möglichkeit, die Teilnehmer in kaltes Wasser zu werfen. Mhm. Das funktioniert natürlich ganz besonders gut jetzt, wenn die Teilnehmer sich nicht kennen. Das funktioniert allerdings auch dann, wenn sich die Teilnehmer kennen. Mhm. Die meisten machen nämlich dann schon grundlegende, ich sag mal, Fehler, die man dann für sich nutzen kann, um ganz klare Basics zu setzen, Grundlagen zu schaffen und ich sag mal, direkt in die Umsetzung reinzukommen.
Machst du da einen Rahmen für die Vorstellung? Also müssen die vielleicht schon vorgehen und vor den anderen sprechen oder wie?
Definitiv.
Ja, und ein Zeitlimit oder gewisse Themen?
Ja,
oder?
Also normalerweise setze ich ein Zeitlimit von einer Minute, anderthalb Minuten.
Ja.
Ich muss dazu sagen, die meisten schaffen das gar nicht. Mhm. Es geht ja letztendlich darum, einen kleinen Vortrag zu halten über ein Thema. Und dadurch, dass die Teilnehmenden ja nichts vorbereitet haben, gibt es ja nur eine Möglichkeit, einen Vortrag zu halten über sich selbst. Das ist ja eine Vorstellung im Grunde genommen in dem Fall. Und es ist nun mal so, dass die meisten dann halt eben beginnen mit Name, Alter, verheiratet oder nicht, ne, Hobbys, das sind so die Klassiker. Und jeder, der danach kommt, wird das dann so gut wie möglich kopieren. Mhm. Und wenn einem etwas nicht mehr einfällt, was der Vorherige gesagt hat, dann ersetzt sich durch irgendwas anderes.
Ja. Okay. Das heißt, ist es schwieriger anzufangen, als der Zwölfte zu sein?
Auf jeden Fall. Definitiv, ja. Klar, ich nehme schon Korrekturen in gewisser Weise vor, dass auch man direkt so ein bisschen ins Lernen reinkommt. Ganz wichtig ist mir allerdings auch dabei, dass die Teilnehmenden von sich selbst lernen. Das heißt, man kann von jedem Teilnehmer, der sich da vorne hinstellt, und irgendwas von sich.
Gibt es Feedback immer dann und so?
Lernen. Genau.
Gibt es Feedback dann und so, okay. Hast du mal, gibt es ein Beispiel, was dir einfällt, wo sich eine Führungskraft oder eine Nachwuchsführungskraft einfach sehr gut entwickelt hat im Laufe der Seminare und Coachings mit dir?
Viele. Wäre schlecht, wenn ich jetzt sagen würde.
Aber dass du einfach sagst, der stand vorher irgendwie dann doch sehr planlos vorne und nachher hat er einfach dazugelernt und jetzt, wenn der vorne steht, hat er Präsenz und wenn der mit dir spricht, dann merkst du, da ist was passiert.
Also mir fällt jetzt ganz klar jemand ein, der ist politisch aktiv, war mal Kandidatin für Bürgermeisteramt in Hamburg.
Okay.
Die Dame war vom Sprachgebrauch wahnsinnig talentiert. Also allein, wenn man ihr nur zugehört hätte, also wenn wir jetzt von einem Radio sprechen würden, perfekt. Mhm. Also die hat einen wirklich mitgenommen, die hat wirklich, das war, also besser geht's kaum. Nur die Körperhaltung war mehr als schwierig. Mhm. Und gerade in der Politik geht es auch darum, das für sich zu nutzen, was einem eben möglich ist. Und große Präsentationen mit PowerPoint und Videos und so weiter geht da nun mal nicht. Und da ist halt die Körpersprache letztlich alles, was ich noch so mitnehmen kann, außer die Worte.
Mhm. Wie viel macht das aus, so ein Anteil? Also die Bildsprache, wenn man das anschaut, wenn du sagen würdest, so in Prozent, was macht Optik, Gestik, Rhetorik aus? So für die erste Meinung, wenn man jemanden sieht, ist ja gerade beim Verkaufsprozess ja auch wichtig, ne? Für die andere Seite.
Das kommt stark auf die Umstände an, wie viel ich noch außenrum habe, aber ich würde schon sagen, dass es schon knapp an die 50% geht, vor allem was den ersten Eindruck angeht. Also ich sage immer, der erste Eindruck zählt und der letzte bleibt. Und im Verkaufsgespräch beispielsweise, wenn ich jetzt irgendwo reingehe in ein Möbelgeschäft, in ein Autohaus, egal wo, das erste Bild, was ich habe, und so schlimm das teilweise ja ist, ist im Grunde genommen der erste Eindruck. Ich sehe die Person auf mich zukommen und ich stecke die ja unterbewusst direkt in irgendeine Schublade rein. Mhm. Und wenn es da nicht passt, dann wird es schon schwieriger.
Was wären so deine drei Top-Tipps, wo du Führungskräften, mal völlig egal, ob die gerade gestartet sind oder schon länger am Job sind, so an die Hand geben würdest, das sagt, wenn ihr auf die drei Top-Sachen achtet, dann habt ihr vielleicht schon den größten Teil im Bereich der Rhetorik für euch umgesetzt?
Also erstens würde ich sagen, beschäftigt euch mit eurem Gegenüber. Das ist ganz, ganz elementar. Mhm. Also egal, ob das jetzt der Kunde ist, da ist es meistens relativ einleuchtend, oder ob das der Mitarbeiter ist oder ob das das Publikum ist. Man muss sich unbedingt damit beschäftigen, was sind die Ziele und die Interessen vor allem der Person, die mir gegenüber sitzt. Mhm. Ich muss wirklich ernsthaftes Interesse zeigen und herausfinden, was will die Person. Dann ist es auch viel einfacher, gewisse Entscheidungen zu übertragen, zu verkaufen letztendlich. Im Verkaufsprozess ist es einleuchtend und bei Präsentationen beispielsweise, die meisten fokussieren sich eben, was will ich sagen, wie will ich wirken, wie will ich dastehen. Aber die wenigsten beschäftigen sich letztendlich, was will das Publikum von mir wissen? Was interessiert
mich? Also man muss sich vorbereiten.
Auf jeden Fall. Ja, und auf jeden Fall mit dem auseinandersetzen, was einen da erwartet. Ja.
Mhm. Okay.
Der zweite Tipp ist auf jeden Fall positive Kommunikation. Mhm. Und damit meine ich jetzt nicht das Thema, man muss immer loben und man muss immer, alles ist super, alles ist Sonnenschein, ja, sondern es geht darum, Dinge auf positive Art und Weise auszudrücken. Also ich denke da beispielsweise an solche Sachen wie, ich möchte jetzt als Mitarbeiter eine Führungskraft erreichen, ich möchte sie anrufen, ich schreibe eine Mail, ich muss sie sprechen, ja, und da kommt zurück, ja, bin gerade nicht erreichbar, ich bin jetzt im Meeting oder ich bin im Urlaub. Das ist ja der Klassiker, diese automatisierten Rückmails, ich bin gerade im Urlaub. Ne? Da erwarte ich von der Führungskraft eine wertschätzende, positive Rückmeldung von wegen, ich bin gerade nicht erreichbar, ich nehme mir allerdings morgen ab 8.30 Uhr Zeit für dich. Das ist für mich positive Kommunikation. Zu sagen, wertschätzend zu formulieren, dass man sich die Zeit nimmt oder dass man eben für jemanden da ist. Und das wird halt auch viel zu selten gemacht. Ja.
Hm. Ist der Ton der Stimme entscheidend? Also ob ich leise spreche oder laut spreche, ist das ein Unterschied? Und wenn ja, wo setze ich wann ein? Also Beispiel, Krisenkommunikation, Mitarbeitergespräch, Präsentation beispielsweise. Ne? Wenn, ja. wenn ihr so die, würdest du sagen, dass es da grundsätzlich in der Rhetorik Unterschiede gibt? Also dass du klarer sein musst in der Krisenkommunikation, anders, einfühlsamer Mitarbeitergespräch? Oder sagst du, die Basis ist die gleiche und du musst einfach auf die Situation abstimmen?
Grundsätzlich die Basis, ne, man klar sprechen, deutlich sprechen, eine gewisse Lautstärke und diese auch halten. Ja, mhm. Ich habe viele Teilnehmer, die dann anfangen, immer leiser zu werden, wenn sie unsicher sind, oder immer lauter, wenn sie irgendwie nervös sind oder irgendwie. Ja, das passiert schon. Aber wie du schon sagst, das Bauchgefühl macht da viel aus. Ja, also wenn ich jetzt ein Mitarbeitergespräch habe, wo ich eine gewisse Einfühlsamkeit brauche, dann kann ich ja auch mal leiser sprechen, weil man hat auch nicht diese Distanz. Ja. Man sitzt nebeneinander im besten Fall, ja. Mhm. Und man merkt ja schon auch von sich aus, man hat ja auch ein bisschen Lebenserfahrung, was gut funktioniert und was nicht, dass ich dem dann nicht ins Ohr schreie. Sollte hoffentlich klar sein.
Blickkontakt, wie wichtig?
Extrem wichtig.
Ja.
Also anstarren, ja, ist immer schwierig, ja. Da fühlt man sich immer beobachtet.
Okay.
Wegschauen, wenn man überlegt, ne, das ist alles in Ordnung, aber einen gewissen Blickkontakt, das sollte auf jeden Fall da sein.
Ja.
Vor allem, wenn man mehrere Leute vor sich hat, ein gewisses Publikum, ja, dann sollte man unbedingt darauf achten, den Blick auch mal schweifen zu lassen, sich umzuschauen und nicht eine Person sich rauszupicken, die man die ganze Zeit bearbeitet, mhm. weil der sitzt dann auch da und mhm. denkt.
Also ist nicht, bei Comedy ist das ja oft der Fall, oder? Die suchen sich ja immer ganz genau. gern einen raus, den sie immer wieder einbauen, ne?
Das genau. gehört
zum Programm, ne?
Das gehört zum Programm.
Okay, aber das machst du nicht.
Auf gar keinen Fall. Okay. Naja, die meisten, also es gibt die wenigen, die sagen, toll, ich bin der Mittelpunkt der Welt. Die ja. freuen sich darüber, ja. Aber die meisten fühlen sich dann eher unwohl, okay. ja.
Was sind so die Feedbacks, die du bekommst, wenn du zum Seminar rum bist? Und man kommt ja dann gerade auch bei mehrtägigen Seminaren, ne? Da hat man ja dann auch immer wieder Gelegenheit, auch mal ein paar Worte privat zu wechseln oder Absolut, persönlich ja. zu wechseln. Was sind so die Feedbacks, die da so kommen nach den Seminaren?
Also die meisten, sage ich mal, sind zunächst mal wahnsinnig kritisch. Also die haben wirklich teilweise, ich würde jetzt nicht sagen Angst, aber wahnsinnig Respekt davor, wenn sie dann merken, okay, jetzt muss ich was machen, jetzt muss ich aus meiner Komfortzone raus. Mhm. Und die meisten, das häufigste Feedback ist eigentlich, dass sie froh sind, dass sie so ins kalte Wasser geschmissen werden, dass sie aus ihrer Komfortzone rauskommen, weil sie dann im Arbeitsalltag nicht mehr überrascht werden können letztendlich. Mhm. Sie haben dann dieses Sicherheitsgefühl, naja, was soll denn da noch kommen? Ich kann auf jede Situation agieren.
Du sagst auf jede Situation agieren, das heißt, du hast auch so Techniken, das heißt, dass ich auf jede Frage antworten kann, oder also wenn ich so von der Seite so spontan und oft ist es ja so, dann später denkt man, jetzt fällt es mir ein.
Ja, 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 klar.
Fällt's mir, ja. Gibt es auch so Techniken?
Schlagfertigkeit.
Schlagfertigkeit, ja.
Ja, ich muss dazu sagen, Schlagfertigkeit ist was, das kommt mit der Übung. Mhm. Ja, das kann man schwer ad hoc irgendwie lernen.
Okay.
Oftmals geht es darum, wenn man jetzt keine direkte Antwort hat, geht es darum, oftmals Zeit zu gewinnen. Mhm. Eine Gegenfrage zu stellen beispielsweise. Ja, wie meinst du das?
Okay.
Oder definiere XY beispielsweise.
Das hilft, dass man nachdenken kann. Und dann
dass man nachdenken kann. Oder, das ist auch, ich sag mal, ein Trick, den Gegenüber so ein bisschen ins Schwimmen zu kommen. Weil meistens sind das so ein bisschen die unfairen Angriffe, die einen da ins Schwimmen bringen. Mhm. Und wenn ich dann mal nachfrage, was heißt denn das eigentlich? Was
Unterstellungen zum Beispiel.
Sind genau, solche Sache, Dinge.
Ja. Sind sie mal wieder zu spät gekommen?
Genau.
Ja, wieso ja, zu spät?
Was heißt zu spät? Ja,
ja genau, was so. Heißt das?
Und dann kommen die meisten schon ins Schwimmen. Ja. Das reicht oftmals aus. Ja.
Wie aufgeregt darf ich sein, wenn ich Trainer-Coach bin, Seminar fängt an? Ich komme da rein und beziehungsweise ich bin drin jetzt statisch, ne? 3, 2, 1, jetzt geht's los. Wie aufgeregt darf man da sein? Und zweite Frage, bist du aufgeregt noch?
Immer. Aufregung ist ja was Gutes. Solange die Aufregung nicht in völlige Nervosität ausschlägt, ist Aufregung immer gut, weil wenn ich nicht aufgeregt wäre, wäre es mir nicht wichtig. Das sage ich auch meinen Teilnehmern immer. Ihr dürft aufgeregt sein, ihr müsst aufgeregt sein, weil wenn es euch egal ist, dann seid ihr nicht aufgeregt. Und dementsprechend bin ich immer aufgeregt und man darf auch ruhig aufgeregt sein, weil das zeigt einem wirklich, dass das, was man macht, wirklich auch wichtig ist. Ja.
Wenn ich jetzt nicht wie du Rhetorikprofi bin, sondern ich bin jetzt vielleicht im HR eines großen Unternehmens und jetzt habe ich die Gelegenheit, auf einer Personalmesse auf der Stage mal zu stehen und einen Vortrag zu halten und mein Unternehmen zu präsentieren und natürlich will ich dort gute Leistung abliefern und möchte das gut machen. Bin aber sehr aufgeregt, nicht? Weil auf der einen Seite habe ich das Publikum, auf der anderen Seite den CEO. Was kann ich tun, wenn ich jetzt wirklich sehr aufgeregt bin, dass ich da runterkomme und dass ich gut starte? Und wie starte ich gut? Das wäre die zweite Frage.
Also ich sag mal, Vorbereitung ist das A und O. Sich wirklich gut vorzubereiten, und gut vorbereiten heißt nicht sich präzise, akribisch alles aufzuschreiben, jeden Satz auswendig zu lernen, sondern wirklich Schlagworte aufzuschreiben. Man kann sich auch ruhig Karteikarten machen, man kann auch zeigen, dass man sich gut vorbereitet hat. Ja, das ist auch immer schön, weil es auch eine gewisse Wertschätzung ist.
Ne? Genau, ja, richtig. Klar.
Wenn ich gut vorbereitet bin, dann bin ich weniger aufgeregt, weil ich weiß, was auf mich zukommt. Und dann, wenn man jetzt akut dasteht und Lampenfieber hat und hinter der Bühne und das Mikrofon in der Hand und sich denkt, meine Güte, oder man gerade verkabelt wird und sich denkt, meine Güte, jetzt geht's los, hilft Atmen meistens ganz gut. Ja? Okay. Also einfach mal tief durchatmen, sich ein bisschen fallen lassen. Man kann auch mal, es gibt auch Leute, die hören Musik vorher, weil es einfach entspannend ist oder irgendwie. Da muss man ein bisschen auf sich selbst hören, einfach eine Möglichkeit für sich selbst finden, bisschen den Puls runterzufahren. Und meistens ist es tatsächlich so, wenn man nicht allzu viel drüber nachdenkt, sondern einfach rausmarschiert und loslegt, okay, dass sich ganz gut legt.
Wie ist ein guter Start? Also ich mache jetzt, egal, eine Präsentation, Thema mal egal, aber wie kriege ich jetzt, dass die Zuhörer zu 100% bei mir sind? Wie starte ich da so eine Präsentation? So ein Vortrag.
Die Umstände sind da auch wiederum entscheidend. Also was für Möglichkeiten habe ich eigentlich? Mhm. Es gibt viele Möglichkeiten zu starten. Am besten ist es, was Überraschendes zu machen. Oder was Praktisches. Also wenn ich was präsentieren kann beispielsweise, wenn ich irgendein Experiment vorführen kann, ja, man kennt es vielleicht aus der Schule damals noch, Chemieunterricht oder sonst irgendwas, irgendwas explodiert oder so, da freut man sich einfach. Und das ist was, was Aufmerksamkeit bindet, weil der Zuhörer oder der Zuschauer dann nicht weiß, was kommt da noch. Ja, und er ist interessiert und er will mehr wissen. Und das ist eigentlich die beste Möglichkeit, die man hat, einfach irgendwas vorzuführen.
Vorführen ist eine gute Brücke. Du hast ein Buch geschrieben.
Ja.
Wie heißt das Buch, um was geht es da und wie kamst du dazu?
Das Buch heißt Rhetorik für Führungskräfte. Und um was geht es da? Es war für mich wichtig, ein Buch zu schreiben, was umsetzbar ist. Also ich habe das selbst gemerkt beispielsweise, solche Fachbücher, die liest man irgendwie nie zu Ende, wenn man mal ehrlich ist. Ja, also die erste bis zur letzten Seite ganz selten. Meistens hat man die Grundidee verstanden und dann fängt man an zu überspringen und irgendwann, ja, also wenn man ehrlich zu sich selbst ist, selten ist, dass man das zu Ende liest. Und für mich war es wichtig, ein Buch zu schreiben, was umsetzbar ist, anwendbar ist, gut lesbar ist. Also es ist keine Raketenwissenschaft.
Aber was sind so die Botschaften? Wenn du jetzt sagst, dass ich bis zum Ende lese, hat ja jetzt nichts damit zu tun, wie viele Seiten es sind, oder? Wie viele Seiten hat das Buch?
250.
Also so relativ normal. Ja. Was sind so die Botschaften, die du da, klar geht es um Rhetorik und Führung, aber wenn ich jetzt sage, was sind so die drei Oberthemen und Botschaften, die ich mir mitnehme, dass ich dieses Buch lesen soll?
Also die Hauptbotschaft ist auf jeden Fall, dass Rhetorik erlernbar ist.
Für jeden erlernbar.
Für jeden.
Ist es auch für jeden nützlich?
Auf jeden Fall.
Das heißt, wenn ich sage, ich brauche es eigentlich gar nicht fürs Berufsleben, sondern ich möchte einfach im Alltag besser klarkommen?
Auf jeden Fall.
Okay.
Also ich habe, ich sag mal so, wenn man sich mit der Frau ums Abendessen streitet, kann das durchaus hilfreich sein, wenn man weiß, wie man damit umzugehen hat.
Wenn mir das zum Beispiel passiert, während einem Vortrag, mir fallen die Karten runter, ich heb die einfach auf und sag nichts?
Warum auf Fehler aufmerksam machen? Im okay. Zweifel fallen sie gar nicht auf.
Es ist nichts passiert.
Richtig.
Genau. Okay, Frage beantwortet. Wo kann ich das Buch kaufen?
Überall, wo es Bücher gibt. Also bei Amazon, ganz, ganz simpel. Oder auch bei Thalia, Hugendubel. Will jetzt nichts auslassen, aber
okay. Du bist auch sportlich aktiv, spielst, glaube ich, Golf zum Beispiel.
Ja, richtig. Was
würdest du sagen, die Brücke Sport zur Führung, gibt es da eine Brücke? Kann man da was ableiten?
Auf jeden Fall. Also gerade, wenn ich jetzt mal auf Golf beziehe, Golf ist auch wenn es meist nicht so aussieht von außen, aber Golf ist ein sehr stressiger Sport, weil es ist technisch recht anspruchsvoll und muss sich die ganze Zeit mit sich selbst auseinandersetzen. Und ein kleiner Fehler in der Entscheidung oder der Ausführung oder wie auch immer kann einem eine ganze Runde versauen. Und das zeigt schon oft, wie gut können Menschen eigentlich mit Stress umgehen. Oder auch beim Fußball beispielsweise. Ja. Also wenn es Fußball interessiert ist, aber auch andere Sportarten, Teamsportarten, ja, da kommt es auch schon ganz entscheidend auf den Trainer an oder auf die Führungsspieler einer Mannschaft, wie die agieren. Lassen die den Kopf hängen oder machen die weiter? Wie kommunizieren die mit den Mitspielern? Das ist schon sehr entscheidend. Ja.
Was sind so die größten Fehler, die dir so aufgefallen sind oder die so Führungskräfte in der Kommunikation machen können, rhetorisch? Oder gemacht haben, die dir in der Praxis aufgefallen sind?
Zwei Dinge. Also die meisten oder viele Führungskräfte, um es mal so zu sagen, haben dieses Politiker-Syndrom. Sie reden viel und sagen wenig, ja, weil sie meinen, wenn ich viel rede, dann bewirke ich viel. Und der zweite Punkt, und das ist das, was irgendwie so ein bisschen anknüpft, ist, sie sind nicht besonders gut darin zuzuhören. Mhm. Also aktives Zuhören ist unglaublich wichtig. Dem Mitarbeiter wirklich, wirklich gut zuhören, Nachfragen stellen, Verständnisfragen stellen, habe ich das überhaupt richtig verstanden, was der von mir will, beziehungsweise was seine Probleme beispielsweise sind und beispielsweise das auch mal aufzuschreiben. Also zum Mitarbeiter zu sagen, du, darf ich mir das mal notieren? Weil das ist auch irgendwo eine wertschätzende Art und Weise der Kommunikation.
Ja, auf jeden Fall, ja, auf jeden Fall. Da habe ich so ein praktisches Beispiel. Ich hatte mal eine Mitarbeiterin, da hatte ich so dieses, war eine Auszubildende und ich sagte dann, okay, dann und dann machen wir das und das. Und dann sagt sie, okay, sie setzt sich dahin, sagt, okay, ich sag, okay, ist das also abgespeichert, notiert? Ja, das ist okay. Mhm. Ich denke, okay, sie hat sich's nicht notiert, ich warte mal ab. Sie hat's tatsächlich erledigt, aber beim nächsten Feedback-Gespräch sagte ich dann zu ihr, also so vom Gefühl her, war das ein bisschen komisch, ne? Wenn sich jemand etwas nicht notiert, hat man nicht wirklich das Gefühl, dass das angekommen ist.
Ja,
ne?
Aber das ist.
Und dann
genau,
sagt sie, ja, hin und her. Dann sagt sie irgendwie dann, ja, und außerdem, ich wollte dann im Sommer 3 Wochen im Urlaub gehen und ich sagte, okay.
Ja.
Ja, das ist so, ja, das ist so. Führen, not New Work, das Thema Homeoffice, Hybridarbeiten, digital, miteinander kommunizieren, Teams und Co. Wie verändert sich da vielleicht die Kommunikation und Rhetorik aufs Führen durch diese neue Arbeitsweise?
Es verändert sich deutlich. Also allein, wenn ich jetzt daran denke, ich meine, das kennt mir mittlerweile jeder, dieses Thema. Ich habe jetzt beispielsweise ein Zoom-Meeting und ich habe überall, ne, man hat meistens nur diesen Porträtausschnitt, ja, und dann habe ich da irgendwie 10 Köpfe vor mir in so einer Größe und kann keine Körpersprache lesen beispielsweise. Mhm. Ja, ich kann die Mimik kaum erkennen. Auch Tonalitäten sind meist schwierig, wenn das Mikrofon schlecht ist. Ja, also das sind so Kleinigkeiten, die extrem viel ausmachen, wo ich auch immer sage, wenn es euch möglich ist, besorgt euch ein gutes Mikrofon. Es muss jetzt nicht so professionell sein wie hier, aber ein gutes Mikrofon ist schon mal viel wert.
Mhm.
Versucht nicht nur euren Kopf da irgendwie in die Kamera zu halten, sondern vielleicht auch den gesamten Oberkörper, wenn es möglich ist. Heutzutage gibt es ja diese Schreibtische, die man schön hoch und runter fahren kann beispielsweise. Mhm. Ne? Einen Schritt zurückgehen, dass man stehen kann. Ja, also das hilft auch immer ganz viel, dass die Leute auch sehen, was man macht mit den Händen. Und vor allem, wenn es möglich ist, einen großen Bildschirm, dass sich die Leute auch gut sehen kann, also in einer wirklich guten Größe. Das hilft schon sehr, sehr viel, um diese Nachteile, die man hat, wegzunehmen.
Wie bleibe ich beim Mitarbeiter dran, wenn ich den einmal in der Woche im Büro sehe und nicht so täglich? Ne? So täglich hat man ja, dann kriegt man ja mehr mit, wie geht es dem so, ne? Wie morgens rein. Sehe ich den aber nur einmal, ansonsten telefonieren wir mal oder haben einen Teams-Call. Wie bleibe ich da dran, dass ich den eigentlich gut führe, gut entwickle und so weiter?
Du sagst es schon, die Regelmäßigkeit macht es irgendwo. Also wenn ich weiß, ich kann den einmal die Woche sehen, dann sollte ich ihn auch einmal die Woche sehen, so gut es eben möglich ist. Also ich muss dann wirklich diese wenige Zeit, die ich habe, wertschätzen und nutzen. Gerade diese Teeküchengespräche oder mal im Flur sich treffen, mal zusammen einen Kaffee trinken und so.
Das sind, die fehlen ja dann.
Genau, das sind Dinge, die fehlen und die man unbedingt nutzen muss, weil das sind so Themen, da werden auch private Interessen mal ausgetauscht, private Gespräche geführt, ja, die viel wichtiger sind, als man glaubt, weil ich einfach viel, viel mehr über den Mitarbeiter herausfinde und dessen Ziele, Wünsche, Interessen. Ja. Und nur so kann ich ihn auch gut führen, wenn ich weiß, was will der eigentlich.
Das Thema KI, wie wirkt sich das aus auf Rhetorik, auf Kommunikation?
Ich sag mal so, KI ist ein großer Vorteil in vielerlei Hinsicht, weil es beim Ausformulieren hilft, weil es zum Brainstormen gut ist. Ich sage immer so, je mehr KI es gibt, desto mehr wird sie genutzt, desto weniger machen sich die meisten Gedanken über das, was sie formulieren, sagen, schreiben. Und eigentlich ist genau das dann die Chance für diejenigen, die sich mit dem Thema Rhetorik beschäftigen, weil die einfach viel besser sind als jede Maschine.
Und im Thema drin sind, ne? Wenn sie sich damit beschäftigen und selbst vorbereiten.
Ja, keine Maschine kann Emotionen fühlen, ja? Das können nur wir Menschen. Und das ist genau der entscheidende Vorteil, mit dem ich dann agieren kann.
Marvin, wenn jetzt ein Bewerbungsgespräch, suchen Job, ein Bewerbungsgespräch vor sich haben, wie können die sich vorbereiten, dass sie rhetorisch stark auftreten bei vielleicht ihrem zukünftigen Arbeitgeber?
Also grundsätzlich sind, klar, ich habe es ja vorhin schon mal angesprochen, Vorbereitung ganz wichtig. Ja, man muss sich mit dem Unternehmen beschäftigen, auseinandersetzen. Auch da gilt, was will das Unternehmen eigentlich von mir? Also was kann ich mitbringen für das Unternehmen? Mhm. Ja, und, das ist auch ganz wichtig, gewisse Passagen in so einem Bewerbungsgespräch kann man ja immer so ein bisschen voraussehen. Mhm. Also beispielsweise am Ende des Bewerbungsgesprächs kommt ja oftmals so die Frage, ja, gibt es noch Fragen? Sowas, das ist so ein Klassiker. Und viele sagen dann, ja, irgendwas oder nö, alles gut und stehen dann auf und gehen. Und das sind so Situationen, die kann man gut für sich nutzen. Wenn ich dann beispielsweise, wenn ich jetzt die Frage bekomme, gibt es noch Fragen? Und dann kann man beispielsweise sagen, ja gut, stellen Sie sich jetzt mal vor, das Bewerbungsgespräch ist gut gelaufen, wir passen wunderbar zueinander, wir finden zusammen. Was können Sie sich vorstellen in 3, 4, 5 Jahren, wie unsere Zusammenarbeit da aussieht? Mhm. Das sind so Fragen, die bleiben erstmal im Gedächtnis. Ja, ich habe es ja vorhin auch schon mal gesagt, der erste Eindruck zählt, der letzte bleibt. Und in dem Fall habe ich dann einen bleibenden Eindruck geschaffen. Und ich habe es vor allem geschafft, so die Vorstellung im Kopf des Personalers in dem Fall zu schaffen, wie es wäre, mit mir zusammenzuarbeiten.
Sehr gut, ja. Das heißt also, Vorbereitung wäre das eine, dann das zweite, was ist der, also Vorbereitung über das Unternehmen generell, was ist der Nutzen, den das Unternehmen mit mir hat und auf Fragen, das kommt ja immer, nicht? Was haben Sie noch für Fragen, wirklich seine Fragen zu notieren, darf ich da auch wirklich ehrlich sein, wenn ich sage, wie ist denn das jetzt mit dem Gehalt und Urlaub und darf ich das alles beim ersten Vorstellungsgespräch schon bringen?
Ich sag mal so. Wenn es einen brennend interessiert und man das charmant formulieren kann, wenn man sich gut versteht und so, dann kann man das eventuell schon machen. Mhm. Sollte man nicht unbedingt. Letzten Endes sage ich immer, ein Bewerbungsgespräch ist eine gegenseitige Bewerbung. Also das Unternehmen bewirbt sich genauso bei mir, wie ich beim Unternehmen irgendwo auch. Mhm. Und wenn ich jetzt merken sollte, ich habe jetzt eine Frage, die mich brennend interessiert und ich muss das jetzt geklärt haben, und ich stelle diese Fragen und es kommt nicht gut an oder das Unternehmen sagt, was willst du von mir auf die Art und Weise, dann muss ich vielleicht auch feststellen, dass das Unternehmen vielleicht nicht zu mir passt. Mhm. Dementsprechend ist es irgendwie so ein bisschen was man so ein Gefühl haben muss letztendlich, was man abwägen muss, ob das jetzt so dringlich ist, dass ich es unbedingt wissen will.
Was ist besser, wenn man sich gegenüber sitzt, frontal oder so ein bisschen wie wir jetzt um die Ecke, dass man so nicht so Auge um Auge, Zahn um Zahn diesen Eindruck vermittelt.
Also auf jeden Fall, so wie wir, schräg zueinander, am besten irgendwo, in Anführungszeichen, nebeneinander, so möglich das ist. Mhm. Deswegen sage ich auch beispielsweise in Mitarbeitergesprächen immer, wenn es geht, einen runden Tisch. Das ist das Beste, was man machen kann. Sich frontal gegenüberzusetzen, das schafft immer irgendwo einen Widerstand.
Ja, klar.
Und wenn man nicht anders sitzen kann als frontal, dann ist der beste Trick, den Stuhl ein bisschen drehen, ein bisschen seitlich am Tisch sitzen, okay, zueinander zugewandt.
Ja. Ja.
Und vor allem, wenn man was notiert, gerade als Führungskraft, darauf achten, bin ich Rechts- oder Linkshänder. In dem Fall, ich bin Rechtshänder, würde ich beispielsweise falsch rumsitzen. Ich müsste mich praktisch andersrum sitzen, mhm, andersrum hinsetzen, mhm, dass du siehst, was ich aufschreibe. Ansonsten, okay, verdecke ich mich nämlich selbst.
Ah, okay.
Und auch das wirkt immer Tipp, so ein bisschen geheimniskrämerisch.
Alles klar. Dann herzlichen Dank. Ich denke, dass die Bewerber sich da einiges mitnehmen können. Marvin, du kommst, glaube ich, aus Kandel.
Richtig, ja.
Kandel gibt sicherlich auch so einen Marktplatz, nicht, wo
ja,
nicht, auch wenn Kandel sich, glaube ich, so recht lang zieht. Wenn da ein sehr, sehr großes Plakat stehen würde, kann auch digital sein, wo du eine Botschaft für alle Menschen, die da jeden Tag vorbeilaufen, schreiben könntest. Was würdest du draufschreiben?
Oh, das müsste ja relativ kurz sein. Das ist schwierig. Ich würd draufschreiben, sei selbstbewusst.
Sei selbstbewusst.
Und das im Sinne von, sei dir selbstbewusst. Kenn deine Stärken. Du musst wissen, wo kannst du noch dazulernen. Aber sei dir auch bewusst, dass du da bist, wo du bist, weil du entweder schon was geleistet hast oder irgendjemand dein Potenzial erkennt und dich deswegen dahin gearbeitet hast von mir aus, wo du jetzt bist. Bisschen lang für ein Plakat, so nein, ungefähr.
Ja. Nein, es war ja kurz vom Wort her. Marvin, herzlichen Dank, dass du heute da warst. War sehr spannend. Also ich habe viel mitgenommen, viel gelernt. Ich hoffe, unsere Zuhörer und Zuschauer auch. Schön, dass ihr dabei wart. Schön, dass die Folge heute wieder so spannend war. Wir freuen uns, euch das nächste Mal zu sehen bei HR Talk zu Volker Michels. Wenn ihr mehr über Marvin wissen wollt, über www.schöttinger.com könnt ihr seine Website besuchen oder auf LinkedIn euch einfach mit ihm vernetzen. Dann könnt ihr mehr sehen. Wir packen die Links wieder in die Shownotes. Ich hoffe, die heutige Folge hat euch gefallen. HR Talk bei Volker Michels. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Ich freue mich.